Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.
Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag. Im Referendariat hat man die besondere Situation, dass man Lernender und Lehrender gleichzeitig ist. In der heutigen Folge wollen wir uns diese Doppelrolle mal genauer angucken und dann klären, wie man beiden Rollen gerecht werden kann und was es da vielleicht zu beachten gibt. Justus, was war für dich denn das Schwierigste erstmal in dieser Doppelrolle, ganz allgemein gesprochen?
Ich glaube tatsächlich die Unterrichtsbesuche. Also einerseits vor der Klasse zu stehen und von mir wird erwartet, dass ich die jetzt unterrichte und denen was beibringe und dann vollwertiger Lehrer eigentlich bin, gerade im eigenverantwortlichen Unterricht. Und auf der anderen Seite kommt dann aber jemand, der mich unterrichtet und da bin ich ja auch nachmittags und der guckt dann, wie das alles läuft und also ich hatte einfach so ein, nicht, dass mir das unangenehm war, aber es war so ein innerer Zwiespalt. Es war irgendwie, es war total merkwürdig, es war ein komisches Gefühl.
Ja, weil man halt zwei Rollen gleichzeitig hat, die sich eigentlich auch entgegenstehen, ne?
Ja, die sich eigentlich total beißen, ne? Entweder lehre ich oder ich lerne, aber beides gleichzeitig ist irgendwie strange.
Ja, wir gucken uns auf jeden Fall gleich mal die Rollenbeschreibung an. Ich hätte dir zugestimmt und hätte vielleicht noch ergänzt, dass ich die Nachbesprechung komisch fand, weil...
Also quasi über das zu reden, was man vorher gemacht hat.
Ja, genau. Und danach zum Beispiel dann in den anderen Unterricht zu gehen. Weil ich dann
so, als wäre nichts passiert.
Ja, und auch immer, weil ich dann das Gefühl hatte, da wurde einem ja schon, ne, auch gerade je weiter man noch am Anfang war, wurden da ja einem schon wirklich fundamentale Sachen gesagt. Und dann ist man so in den nächsten Unterricht.
Und hat sich so gedacht, verdammt, hier habe ich das auch nicht vorbereitet.
Genau, oder hier mache ich jetzt wieder gerade genau dasselbe. Von daher... Na gut, vielleicht sagen wir einfach mal die Rollenbeschreibung so ein bisschen einer Lehrkraft und dann stellen wir das Ganze gegenüber, was quasi den Referendar, die Referendarin dagegen auszeichnet.
Okay, lass uns das so machen, dass immer einer eine Seite macht.
Okay.
Machst du die Lehrkraft?
Ja, kann ich machen.
Okay, let's go.
Also bei der Lehrkraft ist es ja erstmal grundlegend so, sie handelt eigenständig und ist fertig ausgebildet, egal ob angestellt oder verbeamtet.
Ja, beim Refi ist es so, ich bin nur zur Hälfte eigenständig, die andere Hälfte bin ich ja noch am Lernen und im Seminar und werde irgendwie betreut und ausgebildet. Und ich unterrichte zwar, aber ich bin noch am Üben.
Und dadurch ergibt sich auf jeden Fall schon mal das, was du gerade gesagt hast, dass sowas wie Unterrichtsbesuche komisch sind.
Ja.
Dann die Lehrkraft vergibt ausschließlich Noten.
Tja, und als Refi vergibst du welche und du kassierst auch welche.
Ja, vor allem das Witzige ist ja, du vergibst welche und kassierst welche dafür, wie du das quasi vorher, also
wie
weißt du, was
vergibst.
Ich meine?
Ja, du bekommst eine Note darauf, wie du Noten vergibst.
Ja, das ist schon so ein bisschen.
Zumal man ja auch da noch so ein bisschen seinen Weg sucht und übt, wie vergebe ich eigentlich Noten. Ne? Man hat da ja überhaupt keinen, also wo soll man denn sein Konzept her haben? Man hat ja gerade erst angefangen.
Genau, also man muss natürlich dazu sagen, dass viele Punkte vor allen Dingen auf den eigenen Unterricht zutreffen. Ne? Wenn man jetzt im betreuten Unterricht ist, dann hat natürlich immer noch die BU-Lehrkraft die Oberhand, sage ich jetzt mal, vor allen Dingen, was zum Beispiel sowas wie Noten angibt oder Planung von Klausuren oder so. Okay, ich mache mal direkt weiter. Die Lehrkraft hat einen großen, jetzt wird's gemein, hat einen großen Erfahrungsschatz, Souveränität und Handlungssicherheit im alltäglichen Unterricht.
Tja, und der Referendar, also man ist halt schon irgendwie unerfahren, man probiert sich aus, man macht alles irgendwie zum ersten Mal, hat es vielleicht höchstens vorher vorm Ref mal als Vertretungslehrkraft oder so gemacht oder hatte seine Uni-Konzepte, aber also das, was im Ref neu kommt, ist ja dann irgendwie doch schon mal fundierter noch. Entsprechend ist man sich natürlich auch unsicher in dem, was man tut, denn man macht es ja zum ersten Mal und beobachtet sich selbst im Unterricht beim eigenen Handeln natürlich auch total genau. Eine andere Lehrkraft, die hat das vielleicht schon 120 Mal gemacht, die hat da so ihr Standing, aber man selbst ist ja irgendwie voll am Testen.
Ja, das stimmt. Wobei ich finde, jetzt manchmal, jetzt wo ich keine Referendarin mehr bin, dieses sich zu, genau zu beobachten, das kann ja auch ganz hilfreich sein, wenn der Rest der Stunde, also ich beobachte mich dann ganz konkret in einer Phase, aber den Rest der Stunde handle ich quasi ganz sicher und die Sachen kommen teilweise automatisch. Und
genau,
einfach,
du bist auf Autopilot.
Ja, genau. Und dann, aber dann versuche ich ganz bewusst, was in Fokus zu nehmen. Und als Refi bist du die ganze Zeit, denkst du so, okay, war das zu leise, zu laut, ist der Tafelantrieb dies, das, die Phase. Ja,
du bist halt komplett, komplett ausgereizt, ja. Auch. Ne? Also deine 100% Aufmerksamkeit sind völlig damit blockiert, gerade am Anfang überhaupt Unterricht zu halten.
Ja.
Und irgendwann hat man das halt drin und dann kann man ganz speziell auf gewisse Dinge achten. Ne? Zum Beispiel hat man dann viel mehr Auge für Classroom-Management oder so oder auch, ja, für die Belange der Schülerinnen und Schüler.
Auf jeden Fall. Und den letzten Punkt, den hast du jetzt eigentlich schon so ein bisschen mit drin gehabt. Eine fertige Lehrkraft kennt die Abläufe, vielleicht auch so ganz allgemeine Sachen, sowas wie Zeugnisse, wie werden die Noten eingetragen, ermittelt und so weiter und hat in irgendeiner Weise schon alles einmal gemacht.
Tja, der Refi halt nicht. Da ist alles neu. Wir probieren das alles mal aus und gucken mal, wie es läuft.
Ja, also so ein bisschen kann man sagen, um seine Rolle dann zu finden im Referendariat, muss man sich dieser widersprüchlichen Anforderung erstmal bewusst sein. Ne? Also, dass da eigentlich zwei ganz unterschiedliche Rollenbeschreibungen aufeinandertreffen. Und ich finde, das erfordert so ein gewisses Maß an Professionalität. Aber was sich bei mir dann im Laufe des Refs so ein bisschen entwickelt hat, ist, dass ich mir selber quasi mich so mit Nachnamen angesprochen habe. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst.
Ja, man fühlt sich so ein bisschen wie ein Betrüger, ne?
Ja,
und also, das ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, ist ein ganz komisches Gefühl.
Na, ich habe doch immer gesagt, so, was hat denn Frau Noske heute wieder gemacht? So, als wäre ich das nicht, also als wäre das nicht ich gewesen, die das gemacht hat, weil es sich halt teilweise so angefühlt hat, also mit diesem flexiblen Hin- und Her-Switchen zwischen einerseits bist du selber, so wie du es auch im Studium hattest.
Ja, du bist Julia.
Genau, du als lernende Person und dann bist du halt irgendwie Frau Noske. Aber was man auf jeden Fall so ein bisschen sagen kann, ist, dass man mit seinen Ausbildern und Ausbilderinnen in den Nachbesprechungen sowas auch einfach mal thematisieren kann, ne? Weil das ist ja auch ein Teil der APVO, der Prüfungsverordnung. Und da ist es quasi der richtige Ort, über so eine Rollenfindung zu sprechen. Wo es natürlich der falsche Ort ist, ist dann im Umgang irgendwie mit Eltern,
das
oder
geht
auch
gar
mit
nicht.
Schülern.
Ja, vor allem, die haben ja eine professionelle Erwartung an dich. Du sollst den Kindern was beibringen, das sehen die Eltern so,
ja.
Das sehen auch die Kinder so. Und dann erzählst du ihnen, ich fühle mich nicht als Lehrer, dann wird es ein bisschen schwierig.
Genau, also da ist es wichtig, dann souverän aufzutreten. Und das meine ich mit dem flexiblen Hin- und Herwechseln erforderlich. Also man muss wissen, an welchen Stellen ist es quasi in Ordnung, sich einzugestehen, ich war hier einfach in meiner Rolle als Lehrkraft unsicher. Und wann ist es aber auch wichtig, den anderen ein Gefühl zu vermitteln von
Sicherheit.
Von Sicherheit. Ich weiß schon eigentlich, was ich hier mache. Das heißt ja nicht, dass man keine Fehler eingestehen kann, von wegen, ein Test wird wiederholt, ich bin da vielleicht übers Maß geschossen oder wir waren doch nicht so gut alle zusammen vorbereitet, wie ich dachte. Sowas spricht ja nicht dagegen.
Ja, aber du brauchst halt grundsätzlich die Brille des Lehrenden und die Brille des Lernenden, ne?
Ja.
Und die brauchst du ja auch später im Unterricht noch. Also du kannst ja immer was dazulernen. Es läuft immer irgendwas schief und du kannst immer besser werden. Aber das sind ja Dinge, die finden in spezifischen Situationen statt. Und wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel nicht im Elterngespräch. Natürlich kann ich dann sagen, ja, okay, der Test war ein bisschen schwer angesetzt, wir schreiben den nochmal, ich ändere das um.
Genau, das ist
das auch ist eine vollkommen andere Sache, das zeigt auch eine Professionalität. Aber das ist halt auch was anderes, als wenn ich sage, ich bin mir nicht so sicher, wie ich vor der Klasse stehen muss.
Ja, genau. Ich bin ja auch noch Referendar, ich frag da lieber nochmal nach. Da hast du aber was Wichtiges gesagt, also sich und dem ganzen Prozess dann auch einfach Zeit zu geben. Und nicht von Tag 1 an, wenn man im betreuten Unterricht steht, und dann quasi in einem direkten Vergleich mit einer anderen Lehrkraft ist, sich die ganze Zeit so zu denken in dieser anderen Rolle, nämlich als eigentlich vollwertige Lehrkraft, die man da ja sein soll, sich die ganze Zeit zu denken, so dies läuft nicht, das läuft nicht, hier habe ich keine Routine.
Wobei man ja sagen muss, dass das vollkommen normal ist. Also ich weiß nicht, wie das dir ging, aber ich war schon so, dass ich mir gedacht habe, boah, krass, haben die das drauf. Also meine BU-Lehrer, ich habe mir natürlich auch Leute gesucht, bei denen ich das Gefühl hatte, von denen kannst du ganz gut was lernen. Also ich habe mir ganz gezielt meine BU-Lehrer rausgesucht. Also BU vielleicht nochmal an der Stelle betreuter Unterricht, ne? Also dass man irgendwo anders mit reingeht und da die haben eigentlich einen Lehrer und man übernimmt den Unterricht. Und ich war da schon so manches Mal baff und habe gedacht, verdammt, du bist so mickrig, du kannst eigentlich überhaupt nichts. Aber
man kommt sich vor wie ein Lauch.
Ja, man darf an der Stelle einfach auch mal nicht vergessen, wir haben teilweise 20 Jahre Vorsprung. Was glaubst du, wie es dir in 20 Jahren geht? Also ich meine, wir sind jetzt, lass mich mal zurückrechnen, wir sind 19 ins Ref gegangen, wir sind 21 rausgekommen. Das heißt, wir haben jetzt im Grunde genommen, jetzt sind wir 25, fast 4 Jahre Berufserfahrung. Und ich würde sagen, vieles ist mir schon voll in Fleisch und Blut übergegangen. Das heißt, auch wenn ich jetzt teilweise Referendare habe, denen geht es ja nicht anders. Und ich habe noch keine 20 Jahre auf dem Buckel. Ne?
Ja, wie wird es dann erst sein? Ich muss immer an diese Geschichte aus der Uni denken. Als meine Dozentin einfach so, die sah auch noch so relativ jung aus, die war auch ein bisschen verrückt.
Welche?
Ich kann den Namen nicht sagen.
Ja, Vornamen kannst du sagen.
Achso, Tanjascha.
Hey, die hatte ich auch.
Ja, genau.
Was hat die bei euch? Warum waren die bei beidem? Hat die Französisch und Englisch gemacht?
Ne, die hat einfach so eine Fachdidaktik der Fremdsprachen, des Fremdsprachenunterrichts.
Bei uns hat sie, was hat sie denn bei uns gemacht?
Aber vielleicht hatte sie auch Englisch und Französisch als Fächer.
Ja, bei uns hat sie, glaube ich, sowas gemacht in Richtung, wie heißt das denn? Bei uns war es interkulturelle Kompetenz.
Naja, okay, bei uns war es so ein handlungs- und produktionsorientierter Unterricht.
Ich muss das kurz teilen. Wir hatten eine Stunde. Und da wollte sie uns so ein bisschen klar machen und uns die Augen öffnen, wie für andere Kulturen Abläufe sind, die für uns ganz normal sind. Und dann meinte sie halt, wie eklig seid ihr Deutschen eigentlich? Ihr nehmt so ein Papiertaschentuch, rotzt da rein, faltet das zusammen, lasst das in der Hosentasche trocknen und eine halbe Stunde später benutzt ihr das wieder. Das ist voll abartig. Und wir waren alle so, krass, eigentlich hat sie recht.
Ja, warum? Was machte sie denn?
Na, es ging halt so um das Reflektieren von für uns normalen Abläufen, um zu hinterfragen, was für andere Menschen kulturrelevant ist und was nicht.
Ja,
weißt du?
Okay.
Das war so, das hat mich ziemlich gekillt. Ich werde es nie vergessen.
Ja, krass. Aber dann war die anscheinend berühmt für solche, also für Aktionen.
Warum, was hat sie bei euch
denn
gemacht?
Denn bei uns, und das meinte ich gerade mit, man hat einfach so eine Art von Souveränität und Handlungssicherheit, wenn man schon lange dabei ist. Ich habe gesagt, sie war eigentlich relativ jung, aber ich glaube, so jung war sie nicht. Sie sah einfach nur so.
Ja, die wird auch schon so Ende 30 oder Anfang 40 sogar gewesen sein.
Ich hätte so jetzt gesagt, Mitte, egal, ist ja auch egal.
Aber auf jeden Fall, ja.
Jedenfalls, wir kamen so in diesen Seminarraum und sie saß einfach so zwischen uns Teilnehmern.
Und gut, in der Uni kannst du springen, in der Schule klappt das nicht mehr.
Nein, aber ich meine einfach so, ich war damals als Studentin halt so komplett baff, weil sie ist damit so komplett aus dieser Rolle rausgegangen, bei dem man eigentlich erwartet hätte, irgendwie der Dozent oder Dozentin steht vorne und referiert. Und sie saß einfach so zwischen uns und irgendwann fing es auch schon so an, dass die Ersten unruhig wurden und meinten, wann kommt denn so und so? Und dann fing sie halt plötzlich irgendwann einfach an zu reden und sie hat das so alles so ein bisschen als, das war ja kein Stuhlkreis, aber einfach so, sie war zwischen uns. Und damit meine ich einfach,
lief das immer so oder war das nur die erste Stunde?
Nein, das war nur die erste Stunde. Ich glaube, sie wollte irgendwie so ein Statement damit setzen.
Oh, das musst du machen, wenn du als Referendarin neu bist und du noch relativ jung bist. Und dann setzt du dich einfach mal in den Klassenraum. Ich bin neu hier.
Ja, genau. Und ich meine einfach, man hat einfach so eine Art, andere Art von Handlungssicherheit und Souveränität. Also als Refi, ja, wenn du gerade diesen Vorschlag gemacht hast, als Refi würdest du, glaube ich, nicht auf diese Idee kommen.
Auf keinen Fall, du bist viel zu unsicher.
Genau, du bist dir viel zu unsicher und ich meine, ab einem gewissen Alter geht's, wie du gesagt hast, in der Schule nicht, ne?
Ja, das ist halt, in der Uni fällt es nicht genau, auf, das ist alles vertreten. Nicht auf,
aber deswegen meine ich, dieses mit dem Rollenfinden, sich einfach Zeit zu geben und sich einzugestehen und sich zu denken, das wird ganz von alleine über die Anzahl der Stunden kommen, die ich im Laufe der Zeit halte und wenn etwas am Anfang nicht so gut läuft, dann einfach, ne, sagen, go for it. Und das wird schon. Aber dabei vielleicht auch nicht zu vergessen, wenn man dem Ganzen Zeit gibt, sein privates Ich von dem beruflichen zu trennen. Also nur, weil mir es in der Schule nicht so richtig gut gelingt, zum Beispiel souverän zu handeln, dann nicht einfach mir als Person zu zweifeln und sich im Alltag dann irgendwie auch zu denken, kann ich eigentlich nicht richtig reden oder bin ich immer zu leise oder zu laut? Ne?
Also, was kann ich eigentlich?
Ja, genau. Aber ich finde, man kommt dann schnell so in so ein Zweifeln, dass man das so über alles stellt und nicht nur über sich als Lehrkraft. Aber du wirst ja beraten und dein professionelles Ich soll sich rausbilden, was du in der Schule brauchst. Zu Hause kannst du so leise oder laut sein, ne, wie du möchtest. Denn deine Familie oder dein Partner, deine Freunde, die mögen dich ja... Ne, sonst hätten sie dich ja nicht ausgesucht, also die Familie.
Ja, da geht es ja nicht so um Funktionalität, ne?
Genau.
Aber wenn man da mal kurz darüber nachdenkt, weil du vorhin gesagt hast, du hast so teilweise über dich selbst in der dritten Person geredet, so Cäsar-like.
Ja. Das hat mir geholfen, das so abzuspalten. Ich wollte sagen, das
ist vielleicht auch einfach so ein bisschen so ein, ja, so ein Schutzreflex gewesen, um da so eine Mauer aufzubauen. Wahrscheinlich unterbewusst, ne?
Na, um sich vielleicht selber nicht permanent einzugestehen, dass man selber vielleicht so...
Weil dass man es sich gebacken kriegt.
Genau, dass man so mangelhaft ist, sondern das war jetzt ein anderer Teil von mir, aber mit dem habe ich jetzt erstmal grundlegend nichts zu tun. Ich bin jetzt hier zu Hause und esse Pizza, was weiß ich.
Ja, zumal man sagen muss, dass es natürlich auch total typabhängig ist, ne? Also ich glaube, ja, wir sind so zwei Menschen im Ref sowieso, wir sind relativ selbstkritisch unterwegs. Und wenn man dann merkt, es läuft nicht und normalerweise... sind wir so, dass wir sagen, wir geben einfach 120% und dann läuft das schon. Und da war es halt einfach so viel, dass auch 120% nicht gereicht haben, um das sofort abzustellen, sondern es braucht einen Prozess. Das macht natürlich auch, ja, was mit einem. Ja, das kratzt. Ne? Alright, Julia, dann gib uns doch mal deine heißesten Tipps.
Also ich glaube, so ein bisschen der heißeste Tipp, und das hast du in einer anderen Podcast-Folge schon mal in einem anderen Zusammenhang erzählt, dass man so ein bisschen... Offenheit und Transparenz den Schülerinnen und Schülern gegenüber hat. Also man kommt nicht an Tag 1 einfach reinzukommen, und wenn man sich vorstellt, einfach zu sagen, dass man Referendar ist, dann ist für alle in irgendeiner Weise einmal ganz kurz klar gewesen, dass man so eine Doppelrolle hat.
Und ja, und auch den Kids zu erklären, was ist eigentlich ein Referendar?
Ja, genau,
ne?
Wenn sie es nicht
so, was
wissen.
Was unterscheidet mich eigentlich von einem fertigen Lehrer?
Ja, wenn sie es nicht wissen, aber sonst...
Aber vor allem, ja, was ich wichtig dabei finde, ohne zeitgleich zu sagen, ich kann gar nichts.
Genau, das meine ich. Also eine Offenheit und Transparenz gegenüber, aber gleichzeitig sich auch nicht kleiner zu machen, als man ist. Denn man muss ja ganz ehrlich sagen, es hat ja auch schon einen Grund, warum die Ausbildung so strukturiert ist, wie sie strukturiert ist. Man war ja auch vorher an der Uni. Es ist ja nicht so, als kommst du vom Kindergarten ins Referendariat, ne?
Na, zumal du ja parallel auch dein Seminar hast. Es ist ja nicht so, dass du da alleine gelassen bist.
Ja.
Aber ich finde, das steckt halt so ein bisschen den Rahmen ab und es schafft auch ein Vertrauensverhältnis zu den Schülerinnen und Schülern. Ich glaube aber auch, dass es sehr typabhängig ist. Also ich glaube, ehrlich gesagt, uns beiden hat das sehr gut getan. Und ich bin da auch eher so, dass ich sage, ich bin Team mit den Schülerinnen und Schülern. Ne? Und dass ich sage, naja, also andere Referendare haben gesagt, ich habe einen Unterrichtsbesuch. Ich habe zu meinen Schülern immer gesagt, mein Ausbilder kommt zu uns und guckt, wie wir hier als Team arbeiten. Denn letzten Endes ist ja das genau das, was passiert ist. Die wollten nicht nur unbedingt mich sehen und nicht nur unbedingt die Schüler sehen. Die wollten sehen, wie wir gemeinsam miteinander umgehen. Und ich glaube, das hat ihnen so ein bisschen geholfen, dass die Situation nicht so künstlich war und dass sie auch wussten, naja, hey, es geht nicht nur um den Kollegen da vorne, sondern wir sind irgendwie alle im gleichen Boot.
Ja, das stimmt.
Tja, ich würde sagen, dann können wir eigentlich schon so ein bisschen zusammenfassen. Also wichtig ist, dass man sich bewusst ist, dass es diese Doppelrolle aus lernender Person und lehrender Person gibt und dass man das auch akzeptiert und diese Rolle, ja, bewusst betritt und auch bewusst wieder verlässt, damit man irgendwie dann auch in seinem privaten Umfeld wieder, ja, seine eigene Persönlichkeit hat und klarkommt. Das heißt natürlich nicht, dass man im Ref eine vollkommen andere Persönlichkeit hat, aber natürlich ist diese Kritik, die man im Ref bekommt und wo man irgendwie dran arbeiten soll, einfach wichtig für das Berufsbild und nicht unbedingt für einen persönlich im Alltag. Und dafür braucht es halt einfach eine gewisse Professionalität, ne? Also dass man sich sagt, okay, das ist jetzt so und nachher bin ich so, wie ich sein möchte. Und ja, das zu akzeptieren und da einfach auch hin und her wechseln zu können und bereit zu sein, an seinem professionellen Ich auch zu arbeiten. Denn letzten Endes geht es ja nicht darum, dass man seine eigene Person auf links krempelt, sondern dass man seinen Job vernünftig macht. Alles klar, dann kommen wir noch zum heutigen Entweder-Oder. Und Julia, ich würde gerne von dir wissen, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest und du hast nur 2 Punkte zur Auswahl, müsstest dein Leben ab diesem Punkt nochmal leben, würdest du zurückdrehen zum Beginn des Refs oder zu deiner Zeit als Schülerin und von da aus nochmal loslegen?
Habe ich das Wissen von heute?
Gehen wir mal davon aus, ja.
Also wenn ich das Wissen von heute habe, dann würde ich sagen, ich will eine Schülerin wieder sein. Wenn ich nicht das Wissen von heute habe, dann Refi.
Was würde sich für dich ändern?
Also ich glaube, wenn ich das Wissen von heute hätte und Schülerin wäre, dann hätte ich mehr Zeit aus meiner Sicht, die Dinge, die ich gelernt habe, zum Beispiel über Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Sport, ganz anders quasi umzusetzen, weil ich mir denke...
Du würdest in Bitcoin investieren.
Genau, genau. Dann würde ich, nein, und auch Finanzen, dann glaube ich, hätte ich sozusagen ja noch mehr Handlungschancen. Aber wenn es darum geht, ohne das Wissen, dann muss ich sagen, meine Schulzeit hat mir nicht so gut gefallen. Und das Studium war ganz witzig, aber ich fand in dem Moment, wo man dann endlich mal im Ref war und das gemacht hat, worauf man die ganze Zeit gewartet hat, das war schon so auf der Zielgeraden und das hat mir ja einfach besser gefallen. Bei dir?
Ja, meine Schulzeit war nicht immer einfach. Ich bin in der Schule gut klargekommen, aber hatte da doch deutlich Probleme in meiner Klasse, weil das einfach, ja, ich weiß nicht, war einfach nicht so die geilste Situation. Und tatsächlich, obwohl mir das Ref irgendwie dann schon auch sehr anstrengend war, muss ich sagen, dieser Moment, da zu sein, wofür man eigentlich hingearbeitet hat, das ganze Studium.
Ja, das ist
krass. Denn das Studium stand ja an dieser Stelle jetzt nicht zur Auswahl.
Nee.
Du kriegst halt das erste Mal auch Kohle. Na, also wir haben BAföG bekommen und natürlich haben wir auch einige Reisen gemacht, aber wir haben unser Geld dafür immer von rechts nach links gedreht. Wir haben versucht, alles zu vermeiden und irgendwie, ja, dann
das
am Ende
haben wir auch noch nie erzählt,
dann irgendwann am Ende damit rumzukommen. Und im Ref war das nicht mehr so. Ja, jetzt werden einige sagen, man verdient doch im Ref gar nicht so viel Geld. Für uns war das verdammt viel Geld.
Ja.
Und das hat jeder von uns bekommen. Ich glaube, wir haben, wenn ich mal so zurück überlege, ich glaube, jeder von uns hat über die Hälfte seines Ref-Gehalts jeden Monat zur Seite gelegt, weil wir gar nicht wussten, wohin damit.
Ja, deswegen meinte ich gerade, wir haben das Schlimmste ja damals noch nicht erzählt, als wir BAföG bekommen haben. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber wir sind dann damals ja beide weggezogen von hier und an eine andere Uni, haben da erstmal angefangen und sind damit auch ausgezogen und es kamen halt einfach so viele Kosten auf uns zu, wir konnten das so schlecht kalkulieren, dass wir in die Mensa gegangen sind und uns kam es einfach alles so unfassbar teuer vor und wir dachten, nein, wir kommen nicht hin und dann konnte man
haltet
immer...
Haltet euch fest, ja. Wir haben gegessen trockenen Reis mit Soße. That's it. Das gab es zum Mittag in der Mensa.
Genau, weil der Reis
das Billigste war.
Genau, der Reis kostete irgendwie 50 Cent, Salatsoße war umsonst. Nee, ich glaube, und für 50 Cent konnte man noch Gemüse oder so. Und man konnte dann so viel, wie man wollte.
Aber es war auch lecker, muss man sagen. Also die Salatsoße in dem Reis, das war verdammt lecker.
Ja, weil
lecker.
Es vermutlich voll mit Fett war. Ja,
aber es war trotzdem lecker.
Ja, aber ich meine, das ist halt nur so, dass man es sich mal vorstellen kann, ne? Das ist jetzt so ein bisschen...
Ja, man muss tatsächlich sagen, also ich war immer ein sparsamer Mensch, schon als Kind. Aber man muss, glaube ich, auch sagen, ich habe dadurch nicht so richtig gelernt, mit Geld umzugehen. Ich hatte gar
ich
keinen
war ja
Plan
auch so ein
davon.
Sparsames Kind. Ja.
Ich glaube, wir hatten beide keinen Plan davon. Was kosten Dinge?
Deswegen
was gibt
ich ja,
man dafür
hat
aus?
Überblick.
Wie kalkuliert man mal seine Kosten? Und ehrlicherweise haben wir da auch von zu Hause nicht so richtig was mitbekommen, sodass wir dann einfach, ja, wir standen dann da so, ja, ich würde sagen, wir machen mal 2 Monate Gürtel richtig eng und wir gucken mal, was passiert.
Ja, das paarte sich dann natürlich auch, wenn so 2 Supersparsame zusammenkommen, die so ängstlich da sind, ne? Okay, also was war jetzt deine finale Entscheidung?
Ich würde auf jeden Fall das Ref nehmen.
Ich würde auch
weil,
das Ref,
also,
ja.
Du kannst sagen, was du willst, wenn du dann dein eigenes Geld verdienst und nicht mehr BAföG-Schulden hast, dann ist das schon verdammt attraktiv, weil du einfach auch ganz andere Freiheiten hast.
Ja.
Und als Schüler, also du bist halt immer dem System ausgeliefert, egal wer da vor dir sitzt, und du kannst es leider nicht beeinflussen. Wenn du mich jetzt noch gefragt hättest, wie sieht's aus, wenn das Studium noch mit zur Auswahl steht? Studium war schon geil. Aber ich glaube, ich wäre trotzdem beim Ref. Gut. Auch wenn es anstrengend ist, weil man danach halt einfach, weißt du bist dann frei. Du kannst machen, was
ready.
Du willst.
Ja.
Oder es halt lassen. Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.